Die neue Ausgabe Nur der FCK mit einem Gast, der nicht in Düsseldorf geblieben ist, sondern über Hoffenheim den Weg zum FCK gefunden hat.
Ganz genau, Calvin Fries, der neue Innenverteidiger beim FCK.
Er hatte seine ersten Minuten für den FCK beim Pokalsieg in Mannheim und hat uns erzählt, warum er ausgerechnet da gejubelt hat, wo er gejubelt hat.
Und vor allem auch, wie er da gejubelt hat. Da hat die Bande ein bisschen gelitten, aber er hat uns auch erzählt, wie ihn das beeindruckt hat, dass ihn auch die Fans und die Stimmung mitgenommen haben. Und er ist ambitioniert, Stefan.
Er ist sehr ambitioniert und all das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und da sind wir wieder, die neue Ausgabe Nur der FCK im Studio in Kaiserslautern, Sebastian Zobel.
Servus und hallo.
Mein Name ist Stefan Kerstold und wir freuen uns über einen der Neuzugänge beim 1. FC Kaiserslautern. Herzlich willkommen, Calvin Fries.
Freut mich auch sehr. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr schön. Training, wie war es heute nach zwei erfolgreichen Spielen? Jetzt zuletzt St. Pauli, denke ich mal, die Stimmungslage in der Mannschaft, die könnte kaum besser sein, oder?
Ja, die Stimmung ist sehr gut. Nach so erfolgreichen Spielen ist eine sehr gute Stimmung da. Aber wir trainieren trotzdem intensiv. Ich meine, die nächsten Spiele werden ja auch nicht ohne sein und deswegen dranbleiben.
Werden wir natürlich auch darauf eingehen, auf die nächsten Spiele. 6 Minuten zweite Liga, die ersten Zweitligaminuten hast du hinter dir. Dazu viele Minuten im Pokal beim SV Waldhof Mannheim. Fangen wir mal mit St. Pauli an, weil das noch nicht so lange her ist. Wie war es in Hamburg, die ersten Minuten in der zweiten Liga für dich?
Ja, war ein sehr schönes Gefühl, der Mannschaft helfen zu können. Nach dem 2-1 wurde es dann halt ein bisschen stressiger auf dem Platz und ich war froh, meinen Beitrag dazu zu geben und den Sieg dann am Ende einzufahren.
Was sagt einem da der Trainer, wenn man da so kurz vor Schluss reinkommt bei 2-1-Führung?
Ich glaube, so bei 2-1-Führung geht es einfach nur um Klarheit. Ich sollte mit meinen 2 Metern dann noch die Kopfbälle gewinnen. Habe alles reingeworfen mit den anderen Jungs hinten drin und da geht es einfach nur kein Tor zu kassieren.
Ich will nochmal auf den Gegentreffer zurückkommen. Sah zumindest, ich habe es mir halt nur im Fernseher angeschaut, ein bisschen unglücklich aus. Wie erlebt man das von der Bank, diesen Gegentreffer? Kriegt man das so mit, wie er entstanden ist?
Ja, wir standen ja nebendran. Oder, ja, du ungefähr. War eine unglückliche Situation mit Fabi Kunze. Ja, Kommunikationsfehler auch so ein bisschen, glaube ich. Passiert am Ende, das sind kurze Sekunden, wo man Zeit hat, dann eine Entscheidung zu treffen. In dem Fall war es dann halt eine falsche Entscheidung, aber im Endeffekt zählt nur der Sieg am Ende.
Zählt der Sieg und es war der erste, es sind auch die ersten Treffer in der zweiten Liga gewesen. Wie wichtig waren diese 3 Punkte, zumindest auch auswärts, weil es da ja in der vergangenen Saison, da warst du zwar noch nicht da, nicht allzu optimal lief, den ersten Sieg gerade beim FC St. Pauli bei einem Absteiger auswärts zu erreichen?
Ja, es war sehr, sehr wichtig. Ich meine, davor haben wir immer zu null gespielt, hinten standen wir sicher. Ich meine, wer hinten keine Tore kassiert, schießt irgendwann vorne Tore. Ist dann jetzt am Ende passiert und wir knüpfen dran und wollen natürlich mehr Tore schießen, um dann auch die 3 Punkte zu ziehen.
Calvin, das Spiel in Pauli oder auf St. Pauli war am 30.08. Ich glaube, der 30.08., der 30. August ist ein besonderes Datum. Ich weiß nicht, ob du es direkt im Kopf hast oder ob ich es nochmal... Sagt's dir was, 30.08.? Weil am 30.08. dieses Jahr hattest du deinen ersten Einsatz in der zweiten Liga und genau ein Jahr davor war leider der Tag, an dem du dich so schwer verletzt hast, damals in der dritten Liga. Ich sag's jetzt nicht, um dich nochmal an die Verletzung zu erinnern natürlich, aber es ist irgendwie ja auch, finde ich, was Besonderes, dass es ausgerechnet dann genau auf den Tag, genau ein Jahr später ist, dass du quasi den nächsten Step in deiner Karriere machst und dann zweite Liga spielst.
Ja, es ist schon, ich hatte es gar nicht so richtig im Kopf gehabt, aber weil ich die Situation eigentlich auch schon lange weggedrängt habe. Ich meine, das war keine schöne Zeit. Ich glaube, für keinen Spieler wäre das eine schöne Sache gewesen, aber ich habe für die Tage, die jetzt kommen, hart gearbeitet und das war eine Zeit, die mich aber auch geprägt hat. Ich meine, ich habe mich in der Zeit weiterentwickelt, habe an mir selber arbeiten können und ich gucke nach vorne und schaue, was die Zukunft bringt.
Ich will die alten Wunden auch gar nicht aufreißen, nur für die uns jetzt zuhören, weil ich es angesprochen habe, an dem Tag in der dritten Liga damals mit Hoffenheim 2 bei Hansa Rostock gespielt. Leider hast du dich da schwer verletzt. Ein Knöchelbruch war es, glaube ich.
Ja, ein Wadenbeinbruch.
Ja. Und man hat auch damals schon in den Fernsehbildern gesehen, dass alle, die so um dich drumherum standen, die haben schon ziemlich das Gesicht verzogen. Also es war einfach eine üble Geschichte damals. Aber dir geht's jetzt wieder gut.
Ja, mir geht's wieder gut. Ich habe da gut arbeiten können. Hat natürlich eine Weile gedauert, aber für die Verhältnisse ging's eigentlich recht schnell. Waren, um genau zu sein, dann glaube ich knapp 5 Monate. Und ja, ich kann wieder spielen.
Hast du dir damals als junger Spieler nach so einer schweren Verletzung Gedanken gemacht, boah, wie schnell das eigentlich auch zu Ende sein könnte? Oder geht man dann nur positiv nach vorne und denkt, ja, bald ist eh wieder gut? Du hast ja gerade gesagt, es ist sehr schnell gegangen bei dir. Also du warst sehr positiv. Bist du auch mit dieser Verletzung umgegangen, oder?
Ja, also ich persönlich war sehr positiv gewesen. Ich bin ein ziemlich gläubiger Typ und glaube, dass alles aus dem Grund passiert. Ich hatte meine Familie zur Unterstützung und habe eigentlich, für mich gab es nie ein Ende. Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich wieder zurückkommen werde. Und ja, deswegen hat das, glaube ich, auch so gut funktioniert.
Und ich denke, dass es gut ist, zeigt ja auch die Tatsache, dass du in 2 so krassen Spielen dann auch zum Einsatz kamst. Einmal Pokalspiel gegen Waldhof Mannheim, was jetzt wirklich kein alltägliches Spiel war. Und dann das Spiel auf St. Pauli, beides wichtige Spiele. Beide Spiele habt ihr gezogen. Also ich glaube, wenn man da nicht 100% fit ist, kommt man auch nicht rein. Von daher ist das ja auch eine Bestätigung dafür, dass man...
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie war es denn in Mannheim? Also wie hast du das als direkt Beteiligter? Wie erlebt man so ein Spiel? Ich meine, du kennst die Situation beim Waldhof, hast auch mit Hoffenheim, mit der zweiten schon da in der dritten Liga gespielt. Wie war es bei diesem Pokalspiel?
Ich glaube, dass jeder, der auf dem Platz steht, genau für so welche Spiele eigentlich Profi werden möchte, weil das die Spiele sind, wo es drauf ankommt. Und ich glaube, Kaiserslautern ist ein Verein, der für 100%ige Leidenschaft steht, 100%igen Einsatz, und das konnten wir auf dem Platz zeigen, und das war schön, dann halt am Ende das Spiel zu ziehen mit so einem schönen Tor, und war dann auch wichtig für die Mannschaft.
Also das war das Sportliche. Wir wollen trotzdem mal euren Trainer hören, Thorsten Lieberknecht, denn es gab ja außer dem Sport leider noch diese Vorfälle auf den Tribünen von beiden Fanlagern. Thorsten Lieberknecht hat sich dazu relativ spät erst geäußert.
Das Bild, was man dort hinterlassen hat, das war mit Sicherheit eine Schande für den Fußball, muss man einfach so sagen. Und da halte ich auch nicht zurück, weil das, was wir auf dem Platz gezeigt haben, beide Mannschaften, das war eines Derbys würdig, sportlich. Und ja, und der Rest ist überbordende Emotionalität, die fast kriminell ist. Und da gibt es nicht, dass man nur auf einen zeigt mit dem Finger, sondern da waren einige beteiligt. Experten werden da mit Sicherheit jetzt erstmal Sanktionen starten und dann hoffentlich auch Lösungen finden für all das, was danach kommt.
Befürchtet man auch als Spieler irgendwelche Sanktionen, dass vielleicht schon Schluss ist im Pokal, oder hat man diese Gedanken, oder denkt man, gut, der DFB wird schon das Richtige entscheiden nach so Ausschreitungen, die von beiden Seiten kamen, wohlgemerkt?
Also ich glaube, man sollte sich mehr auf das Sportliche fokussieren. Für die Jungs in der Mannschaft und für mich ging es rein nur um das Sportliche. Wir haben das Spiel gewonnen mit 1-0 und freuen uns auf das nächste
Auslosung.
Spiel und was außenrum daraus gemacht wird, da haben wir keine Kontrolle zu. Und deswegen, also es ging eigentlich nur um das Spiel jetzt, um das zu gewinnen. Und ja.
Ich denke, dass das, was drumherum passiert ist, deutlich drüber war. Da wurde jetzt schon einiges dazu gesagt. Der Coach hat es auch gesagt. Da werden jetzt andere Leute drüber entscheiden müssen, was die entsprechenden Sanktionen sind, was nicht. Ich glaube,
machen wir bis dahin einen Haken dran.
Ja, ich glaube auch, dass du natürlich als junger Spieler, der jetzt gerade auch erst zum FCK gekommen ist, natürlich für dich das jetzt auch schwierig ist, das entsprechend einzuordnen oder zu bewerten. Deswegen verstehe ich auch den Blick, dass du sagst, lass uns auf das Sportliche gucken. Absolut. Was aufgefallen ist, und dazu kam auch eine Frage von unseren Fans, also an der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass ihr Fragen geschickt habt. Es waren dieses Mal, weil es relativ kurzfristig war, nicht ganz so viele, aber trotzdem sind wieder einige gekommen. Und deswegen starten wir mit der Frage von Betsy87. Was war da mit der Bande in Mannheim los? Sie spielt auch was an. Ich habe auch, bevor wir vorhin hier reingegangen sind, oder als der Stefan und ich vor der Aufnahme kurz gesprochen haben, habe ich auch gesagt, hast du eigentlich gesehen, wie der Kelvin gejubelt hat gegen Waldhof?
Da hat die Bande ein bisschen was abbekommen. In einer ganz anderen Richtung als der Rest der Mannschaft.
Das waren die Emotionen wahrscheinlich.
Das waren auf jeden Fall die Emotionen gewesen. Also das Spiel haben wir ja dann in der letzten Minute der Nachspielzeit dann halt auch gezogen, und dann, ja, da sind Sachen in meinem Kopf durchgegangen, wo ich gar nicht mehr richtig erklären kann, wie das passiert ist. Ich war dann einfach bei den Fans, hab gesehen, wie die da eskaliert sind, und ja, hab mich auch so gefreut und wollte denen dann auch einfach mit denen zusammenjubeln, und dann hat die Bande halt alles abbekommen.
unabhängig von den Sachen, die wir schon angesprochen haben, was da nicht in Ordnung war mit Raketen, Bengalos und so weiter und so fort, die Stimmung an sich, wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Weil ich glaube, ohne jetzt zu abwertend sein zu wollen, aber ich glaube, wenn man vorher bei Hoffenheim 2 gespielt hat, ist das Publikum, zumindest das eigene, ein bisschen weniger, nicht ganz so emotional. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja auch danach einen Instagram-Post gemacht dazu.
Ja.
Hast dich auch quasi bei den Fans bedankt. Wie hast du es wahrgenommen, auch die Stimmung?
Ja, also es ist ein Riesenunterschied natürlich zu Hoffenheim. Also hier sind 50.000 Fans im Stadion immer im Heimspiel. Und wie ich es dann auch, wie du gerade gesagt gepostet habe, die Fans haben uns in dem Spiel auf jeden Fall getragen. Das war eine super Teamleistung, aber auch definitiv mit viel Support, viel Unterstützung und ja, ich finde einfach, jeder Spieler sollte dafür dankbar sein, dass man so Fans im Rücken hat, die dich dann halt auch wirklich tragen, pushen und alles reinwerfen.
Und diesen Support, den gibt es ja beim FCK auch auswärts. Das kommt ja noch dazu. In Hamburg waren ja auch einige Tausend nochmal mitgefahren. Wie war denn das? Die haben euch ja auch letztendlich getragen in dieser Partie, wo es ja lange nicht so optimal lief.
Auf jeden Fall, und das ist genau der Punkt, wo ich sage, dass man da auf jeden Fall für dankbar sein sollte. Ich meine, es kann nicht immer laufen, aber man kann halt ja immer versuchen, 100% zu geben, und die Fans waren trotzdem da, trotz dessen, dass wir da ein Tor kassiert haben, und deswegen es ist schon sehr, sehr schön und optimal, wie es hier in Kaiserslautern abläuft.
Hat es eigentlich geholfen, dass du quasi schon vor dem Zweitligadebüt im Pokal zum Einsatz gekommen bist, weil das war ja auch eine große Kulisse. Ich meine, du hast letztes Jahr dritte Liga gespielt, also du warst jetzt auch schon nicht nur in kleinen Stadien unterwegs, aber hat das irgendwie geholfen, schon so als Vorgeschmack? Ich meine, das war ja wirklich von 0 auf 100. Ich meine, in so einem Spiel, ja, mit so einem Spiel zu starten, ist schon krass, ne?
Ja, geholfen hat das bestimmt. Aber ich bereite mich für jedes Spiel eigentlich gut vor, bin immer sehr fokussiert und versuche halt immer bereit zu sein. Und deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass das anders gewesen wäre, wenn ich nicht gegen Mannheim gespielt hätte. Weil für mich ist jedes Spiel wichtig, jede Minute. Und ja, wir versuchen jedes Spiel dann halt auch mit 3 Punkten zu gewinnen.
Du bist ja noch relativ neu jetzt beim FCK und auch ausgeliehen. Kann man das überhaupt auch in der kurzen Zeit, in der du jetzt da bist, begreifen, welchen Stellenwert, welche Bedeutung so ein Spiel wie das gegen Waldhof Mannheim für die Fans hat?
Klar, man setzt sich schon mit dem Verein auseinander. Ich habe mich ja bewusst für Kaiserslautern entschieden und weiß auch, was der Verein für eine Historie hat. Und deswegen, also ich kann mich zu 100% damit identifizieren und ja.
Du hast ja auch zweimal im Kader der Bundesliga bei Christian Ilzer zumindest mal auf der Bank gesessen, gegen Bayern und gegen Freiburg, habe ich mir mal rausgesucht. Wann ist denn in dir die Entscheidung gereift, dass so eine Ausleihe zu einem Zweitligisten, zu einem wirklich sehr etablierten Zweitligisten, dass das dich vielleicht weiterbringen könnte?
Ja, dadurch, dass ich auch den Rückschlag hatte mit meiner Verletzung, glaube ich, war die Entscheidung zu Kaiserslautern dann auch die richtige gewesen. Ich glaube, wir wollten da so die gute Mitte finden, um dass ich mich weiterentwickeln kann, aber dass ich auch ein bisschen erlebe, wie es ist im vollen Stadion, wie es ist dann natürlich bei einer gehobenen Qualität, und deswegen, glaube ich, war Kaiserslautern das Richtige.
Aber der Kontakt zu Christian Ilzer, denke ich mal, und auch zu der TSG, du hast ja immer noch Vertrag bei der TSG Hoffenheim, der bleibt natürlich bestehen, auch durch die Nähe, die da ist, kann ich mir gut vorstellen, dass Christian Ilzer sich genau anschaut, was du hier in Kaiserslautern so auf die Wiese bringst.
Ja, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ich meine, das ist nah beieinander, der Austausch ist da, aber im Endeffekt ist der Fokus aktuell bei Kaiserslautern. Ich konzentriere mich jetzt auf die Saison, die wir jetzt haben, und ja, will das Maximum mit der Mannschaft aktuell in Kaiserslautern rausholen und bin auch mit dem Kopf komplett hier. Also es geht für mich aktuell nur um Kaiserslautern und Erfolge.
Das hören die Fans sicher gerne. Das hast du gerade schon angesprochen, Hoffenheim und Kaiserslautern ist nicht so weit auseinander voneinander entfernt. Wie hast du das gemacht? Wo ist dein Lebensmittelpunkt aktuell?
Wie ich davor schon gesagt hatte, ich möchte mich hier komplett auf die Aufgabe fokussieren, und ich wohne in Kaiserslautern. Ich möchte mich hier echt nur mit dem Verein auseinandersetzen.
Das
es sind ja noch einige andere aus Hoffenheim hier, beispielsweise Torhüter Yannick Onuhiol und du hast eben noch einen.
Richtig, Erdenjan Yadinci, der Mergin Berisha hat auch bei Hoffenheim gespielt.
Aber Erdenjan war in der Saison vor dir, hat er auch glaube ich, 2-3 Spiele in der Drittliga.
Genau, das war, glaube ich, sogar noch in der Regionalliga. Das kann sein, dass er da noch Einsätze bekommen hatte. War danach in Braunschweig gewesen und jetzt ist er hier.
Wie ist denn damals der Sprung, weil du kommst ja ursprünglich aus Düsseldorf, warst dann auch bei der Fortuna im U-Bereich, auch noch im ersten U19-Jahr. Wie ist denn damals der Sprung nach Hoffenheim? Wie hat sich der entwickelt? Hat die Fortuna dir da kein anständiges Angebot gemacht oder hat sich Hoffenheim gemeldet?
Ganz im Gegenteil. Ich habe 10 Jahre für Fortuna gespielt. Das ist mein Heimatverein gewesen. Ich bin da aufgewachsen, bin auch Düsseldorfer, bin dort geboren. Da würde ich sagen, ist TSG Hoffenheim halt ein bisschen dazwischen gegrätscht. Ich war dann auf den Sprung zur ersten eigentlich. Aber Hoffenheim hat, wie ich gesagt habe, das dann ein bisschen blockiert und dann habe ich mich für den Weg nach Hoffenheim entschieden. Ich meine, auch was Neues für mich als Spieler. Ich habe da 10 Jahre gespielt, wollte dann auch mal was Neues sehen. War dann halt auch sehr attraktiv mit dem Bundesligaverein und ja.
Und es gab ja gleich den Doppelerfolg mit der U19. Deutscher Meister und Pokalsieger, das ist ja auch was. Ne? Und du warst sogar Kapitän, glaube ich, in diesem zweiten Jahr.
Richtig.
Wie war denn das so, Pokalsieger und deutscher Meister in der U19? Wird ja nicht so ganz beachtet wie jetzt in der ersten Mannschaft Bundesliga oder so. Wie war das für euch damals, diese Erfolge zu feiern?
Das war trotzdem ein großer Erfolg für die Mannschaft gewesen. Ich meine, aus der Jugend sind viele Profi geworden. Wir haben viele den Sprung geschafft und es ist vielleicht nicht so wichtig wie in der Bundesliga, aber ich glaube, dass durch den Erfolg man halt auch Aufmerksamkeit ziehen kann und viele Spieler halt dadurch dann auch den Sprung schaffen in die Profimannschaft und das haben wir damit echt gut hinbekommen.
Stefan hat es angesprochen, du warst in der Hoffenheimer Jugend Kapitän, du warst aber auch vergangene Saison, ich glaube in 2 Spielen in der dritten Liga auch Kapitän, hast auch die Binde getragen. Wie ist das, wenn man es gewohnt ist, Verantwortung zu übernehmen und quasi auch, sage ich mal, zu den Führungsspielern zu gehören, dass man dann diesen Perspektivwechsel hat, jetzt beim FCK erstmal, sage ich mal, von der Bank zu kommen und nicht von vornherein quasi zu den Führungsspielern zu gehören? Ist das auch was, wo man mit dem Mindset irgendwie was dran arbeiten muss, sich erstmal an diese neue Situation zu gewöhnen?
Es ist eine neue Situation, klar, aber ich glaube, dass die Situation, in der ich davor war, schon hilft, Gas zu geben. Ich meine, ich werde alles dafür geben, diese Position zu ändern, weil ich hier bin, wie ich gesagt habe, um Spiele zu gewinnen, um der Mannschaft zu helfen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich dann in Zukunft auch die Situation ändern wird, beziehungsweise werde ich alles dafür geben und ja.
Und vielleicht auch bei deiner Größe, es sind ja sogar über 2 Meter, 2,2 Meter, wenn die Statistik stimmt, die
richtig,
man überall lesen kann.
Und die Statistik sagt auch, dass du der größte Spieler der Liga bist, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, war ich eigentlich auch schon in der Bundesliga gewesen, aber
das spricht ja eigentlich auch dafür, dass du als Abwehrspieler auch prädestiniert bist, um vorne dich mal zu zeigen im Anschluss an Eckbälle oder Standards, die da passieren. Oder ist das vom Trainer eher nicht gewünscht? Doch, ne?
Natürlich, Tore zu erzielen ist immer wichtig, egal wie. Und vorne kann ich das Ganze dann auch halt auch gefährlich werden mit meiner Körpergröße. Aber hinten kann ich dann auch mal ein paar Bälle wegschädeln, die ich dann auch gemacht habe in den letzten Spielen. Und deswegen, also ich glaube, ich sollte jetzt halt ein bisschen Geduld mitbringen, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mich durchzusetzen.
Wo siehst du denn noch bei dir ein Steigerungspotenzial? Was denkst du, kannst du noch an dir verbessern, um in der zweiten Liga auf Top-Niveau mitzuhalten?
Der Fußball in der zweiten Liga ist natürlich auch schnell. Ich meine, in der Bundesliga konnte ich da ja auch ein bisschen mittrainieren und meine Erfahrungen sammeln. Aber hier merke ich auch schon, dass es schon sehr hin und her geht. Und ja, das ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Und deswegen glaube ich, habe ich auch noch nicht so viel Spielzeit bekommen. Aber mit der Zeit glaube ich schon, dass ich mich daran gewöhnen werde, mich an das Spieltempo zu gewöhnen. Und dann,
Das heißt noch dynamischer, noch ein bisschen spritziger oder wie kann man sich das
vorstellen? Ja, noch aktiver einfach in den Situationen vielleicht besser das einschätzen zu können.
Gibt es irgendwas, was du bedingt durch deine Größe vielleicht auch besonders trainieren musst oder anders als andere?
Ja, ich habe natürlich mit meiner Größe viele Vorteile, aber auch Nachteile bringt das natürlich auch mit. Wenn ich eher gegen kleinere Spieler spiele, die beweglicher sind, wendiger sind, muss ich halt an meinen ersten Schritten halt ein bisschen arbeiten und das ist eigentlich das, was ich aktiv trainiere, Explosivität auf kurzer Distanz.
Dass die ein bisschen kürzer werden, die ersten Schritte wahrscheinlich.
Genau, kürzer werden, dass ich schneller wegkomme vom Fleck. Und ja, da bin ich dran. Ich glaube, da bin ich auch auf einem sehr guten Weg. Aber man ist ja nie gut genug, mir geht immer besser.
Wie ist das eigentlich? Jetzt haben wir auch schon wieder einiges über deine Größe besprochen. Nervt das auch irgendwann, dass die Größe immer Thema ist oder bist du es einfach so sehr gewohnt, dass es halt normal ist für dich?
Ja, ich bin das schon gewohnt. Ich muss manchmal sagen, im Privaten stört es schon manchmal ein bisschen, weil jeder dann immer fragt, ah, Basketball, aber ich bin eigentlich Fußballer und ja, ich bin das gewohnt, aber.
Wie oft wird man gefragt, und wie groß bist du?
Das kriege ich eigentlich, die Frage kommt jeden Tag. Also ich höre das jeden Tag, wie groß.
Gab es denn mal irgendwann in Düsseldorf vielleicht in deiner Jugend die Überlegung zum Basketball oder von Anfang an Fußball?
Ich habe damals tatsächlich zwei Sportarten gleichzeitig gemacht, Basketball und Fußball, musste mich dann aber entscheiden und für mich gab es nie eine bessere Sportart wie Fußball. Das habe ich früh angefangen und habe es dann auch durchgezogen.
Wenn man sich deine Statistik anschaut vom vergangenen Jahr in der dritten Liga, fällt auf, wir haben es ja schon angesprochen, verletzungsbedingt leider nur 12 Spiele, aber in den 12 Spielen 6 gelbe Karten. Ist das so ein bisschen, du lachst schon, ist das so ein bisschen auch sinnbildlich für deine Spielweise? Also bist du jemand, der aggressiv verteidigt?
Ja, ich versuche sehr aggressiv nach vorne zu verteidigen. Ich verstecke mich ungern, will auf jeden Fall meine körperliche Präsenz zeigen und kann sein, dass es die 6 Karten dann halt, dass sie dann zustande kommen, aber ja, ich versuche mich halt komplett reinzuwerfen und bin da sehr aggressiv in den Zweikämpfen und das...
Ist aber noch nicht die Quote von Herrn Kunze.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, willst du Fabi Kunze ablösen als gelbe Karten?
Am besten nicht, ich will so viele Spiele wie möglich machen und irgendwann ist man dann halt auch mal gesperrt, ne? Deswegen besser weniger gelbe Karten, aber dafür noch mehr Einsatz.
Prinzipiell muss man ja aber auch sagen, diese, sage ich mal, aggressive Spielweise mit viel Einsatz, die passt ja sehr gut zum Betze. Also ich glaube, das ist ja vielleicht auch was, womit man sich dann vorher beschäftigt, wenn du sagst, okay, ich habe mich bewusst für Kaiserslautern entschieden, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, dass das ziemlich genau das ist, was die Leute auch sehen wollen.
Ja, definitiv. Deswegen, also ich habe mir schon meine Gedanken gemacht und ich weiß auch ganz genau, dass die Fans das abfeiern und das bin ich und deswegen schau mich rein.
5 Punkte jetzt nach diesen 3 Spielen in der zweiten Liga, 2-1 die Tordifferenz. Jetzt geht es am Samstag gegen Darmstadt 98, dann in Magdeburg und nochmal gegen Braunschweig. Da sind 2 Wochen Länderspielpause. 2 Wochen Pause innerhalb einer Hinrunde. Noch hat man natürlich keine Erfahrung, aber ist das sinnvoll für euch? Könnt ihr da viel noch aufarbeiten, gerade so, wenn es erst September ist, oder ist das eher ein Nachteil?
Ich glaube, dass viele Mannschaften das Problem haben werden, im Flow zu bleiben. Aber ja, ich glaube, unser Trainer wird da schon die richtige Entscheidung treffen können. Der wird wissen, was er da in der Situation zu tun hat. Und ja, die Spieler werden sich dann dementsprechend anpassen und sich darauf vorbereiten, auf die Zeit, die danach kommt. Und dann schauen wir mal.
Du hast ja gerade schon angesprochen, du hast auch in Hoffenheim mit dem Bundesliga-Kader mittrainiert. Das heißt, du hast die Qualität da erlebt. Du hast jetzt den Vergleich zum FCK-Kader. Was traust du denn eurem Kader, was traust du eurer Mannschaft in dieser Saison zu?
Ja, ich traue meiner Mannschaft schon sehr viel zu, muss ich sagen. Wir machen es gut, müssen natürlich bodenständig bleiben und weiter Gas geben. Und wir werden sehen, was am Ende daraus passiert. Ich bin aber positiver Dinge und ich finde, wir sollten einfach von Spiel zu Spiel schauen. Versuchen jedes Mal 3 Punkte zu holen und wenn man es schafft, am Ende jedes Mal 3 Punkte zu holen, dann ist das eigentlich am Ende selbsterklärend. Aber ja, wir fokussieren uns auf die Spiele, die jetzt kommen und geben Gas.
Wobei es ja auch immer wieder Überraschungen gibt, sowohl positiv als auch negativ. Elversberg jetzt als Bundesliga-Aufsteiger schlägt Leverkusen und in der letzten Saison steigt Fortuna Düsseldorf ab. Haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, dein Ex-Club. Ja, ne?
Klar, also es gibt immer Überraschungen und wir wissen alle, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Und deswegen, man sollte jeden Gegner ernst nehmen und wie ich gesagt habe, versuchen jedes Mal 3 Punkte zu holen und dann steht man, glaube ich, ganz gut dort.
Guter Plan, oder?
Ist auf jeden Fall ein guter Plan und wenn immer 3 Punkte rausspringen, dann wissen wir am Ende alle automatisch, worauf das rausläuft. Damit es funktioniert mit den 3 Punkten, ist, glaube ich, eins der Dinge, das Thema Spielaufbau. Wie kommt man von hinten nach vorne, um dann auch entsprechend nicht nur die Tore zu verhindern, sondern sie auch zu schießen? Was ist da dein Part? Was verlangt da der Coach von dir? Was ist deine Rolle, wenn du spielst, auch in Sachen Spielaufbau? Oder bist du wirklich der reine Verhinderer und Zerstörer?
Nee, also zum Fußball gehört der Ball dazu. Ich meine, wir müssen von hinten nach vorne kommen. Ich versuche immer mutig zu spielen, versuche viel einen Sechser, einen Stürmer zu finden, einen Ball flach zu halten, weil wir die Spieler auch dazu haben, einen Ballbesitz auch mal spielen zu können. Ich liebe es schon, den Ball zu haben, den Gegner laufen zu lassen.
Das ist auch ein guter Plan. Wir haben eine Rubrik, um die Gäste so ein bisschen näher vorzustellen, um sie ein bisschen näher kennenzulernen. Und diese Rubrik heißt
Das Betze-Freundebuch.
Unser Betze-Freundebuch, in das sich jeder unserer Gäste hier eintragen darf. Ich stelle dir ein paar Fragen und du darfst gerne kurz drauf antworten. Frage 1, mein Ritual nach einem Sieg.
An die Bande ran.
mein Ritual nach einem Sieg, eigentlich meine Familie anzurufen, meinen Berater anzurufen, mit der Mannschaft zu feiern.
Der lustigste Moment, den ich je in der Kabine erlebt habe.
Gute Frage. Muss ich kurz überlegen. David Mokwa war ein sehr, sehr lustiger Spieler. Die Franzosen sind immer sehr lustig, die tanzen immer nach dem Training und deswegen.
Okay, also Tanzeinlagen sozusagen.
Tanzeinlagen, richtig. Okay.
Wofür geht neben dem Fußball die meiste Zeit und das meiste Geld bei dir drauf?
Ich bin gern essen und mit den Jungs auch mal ein bisschen shoppen.
Welche Art von Essen bevorzugst du da?
Boah, da gibt es viele, dadurch, dass ich in Düsseldorf gewohnt habe und es ja sehr kulturreich ist, bin ich da eigentlich sehr offen. Also afrikanisch, marokkanisch, ja, gibt viele Richtungen.
Hast du schon was Pfälzisches probiert?
Tatsächlich noch nicht. Noch nicht. Kostet noch auf dem Weg.
Was nicht ist, kann ja noch werden. An der Stelle viele Grüße an Pfälzer Bratwurst und Saumagen natürlich.
Und die Leberwurst.
Und die Leberwurst. Was gerade schon so ein bisschen angedeutet mit Thema Shopping, aber wie sieht ein perfekter freier Tag bei dir aus?
Ein perfekter freier Tag ist eigentlich bei uns ein Regenerationstag. Fängt eigentlich in der Früh an. Kurz ans Gelände, Eisbecken, in die Sauna, danach ja, gut essen und dann mit den Jungs eigentlich shoppen gehen oder essen gehen auch nochmal abends.
Wer würdest du sagen, sind so die Leute aus, oder die Jungs aus der Mannschaft, mit denen du dich am besten verstehst?
Ja, grundsätzlich verstehe ich mich mit allen sehr gut, aber ich bin schon viel mit den Yannick Onyehol unterwegs.
Ihr kennt euch natürlich auch.
Genau, wir kennen uns und
war das eigentlich
Merk im Bericht auch.
Wie war so der Moment, als ihr festgestellt habt, ihr geht beide nach Lautern?
Bei ihm stand es tatsächlich ein bisschen früher fest. Bei mir kam das dann auch ein bisschen im Nachhinein und dann haben wir uns natürlich gefreut, haben uns schnell ausgetauscht und ja, wollten dann auch schnell nebeneinander in der Nähe wohnen.
Ja, also aber ihr habt keine WG oder so?
Nee. Schon besser so, wenn man dann auch seine Ruhe hat. Ne? Ja.
Welche ungeschriebene Kabinenregel sollte niemand brechen?
Also man sollte es definitiv nicht ausprobieren, in der Kabine zu telefonieren.
Oha, hast du das schon erfahren?
Sehr teuer werden. Und vor allem Physiotermine nicht verpassen.
Oh, auch teuer.
Auch teuer. Auch sehr teuer. Gibt es auch ein paar Kandidaten.
Das ist aber das ist so, also so gut, wie man auch immer sagt, die Stimmung sein muss und so und dass natürlich alle auch locker miteinander umgehen. So ein bisschen Disziplin gehört schon auch dazu, ne?
Definitiv. Ich meine, außerhalb vom Platz, aber auch auf dem Platz. Und deswegen ja gut, dass uns das auf jeden Fall immer mitgegeben wird.
Das heißt, es gibt auch einen Strafenkatalog, wie klar. In jeder Mannschaft für klar, diverse klar. Verstöße.
Die auch sehr wichtig ist, ja. wie okay. Du gerade gesagt hast. Bringt ja. Viel Disziplin rein okay. Und das sollte auch so sein.
Okay.
War es das schon?
Dann sind wir durch.
Ja, ist doch schön. War schön, mit dir hier zu plaudern. Und wir hoffen natürlich, dass es von Minute zu Minute mehr wird mit deinen Einsatzzeiten. Samstag gegen Darmstadt, Heimspiel wieder vor wahrscheinlich knapp 50.000. Da ist wieder jede Menge los. Das ist was ganz Besonderes, ne? Diese Heimspiele auf dem Betzenberg, oder?
Definitiv. Man zieht viel Energie und ja, es soll genauso weitergehen, wie es jetzt in Pauli war. 3 Punkte.
Eine Sache habe ich noch vergessen. Zumindest eine Fanfrage von Steffen wollte ich noch stellen, der gefragt hat, wenn er den FCK und seine Fans in 3 Wörtern beschreiben muss, welche wären das nach seinen ersten Wochen bei uns?
Leidenschaft, Emotion und Siegeswille.
Und dann habe ich zum Schluss natürlich noch den Hinweis auf dein FCK, unser YouTube-Format mit den Herren Marius Müller und Lukas Schulz und der werdenden Mutter Desi Krause. Auf die müsst ihr aber in den kommenden Wochen verzichten, aus sehr gutem Grunde. Und sie wird sich mit Sicherheit irgendwann auch wieder melden bei dein FCK. Das war's hier mit dem neuen Podcast Nur der FCK. Herzlichen Dank für den Besuch hier, Calvin Fries.
Danke auch.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast. Tor!